Ich lese aus Psalm 139 einige Teile. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll, gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, o Gott. So sind sie unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Amen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Das Herz. Wenn man so eine Predigt vorbereitet, fängt man ja meistens erst so ein bisschen mit der Begriffsbestimmung an. Und ich habe ein bisschen geschaut und war erstaunt, wie vielfältig der Begriff Herz doch in unserer Sprache genutzt wird. Da ist es zuerst das Organ, der Muskel, extrem leistungsfähig, 300 Gramm schwer. In Ruhe pumpt er 5 Liter pro Minute durch unseren Körper bei Belastung bis zu 25. Ich habe das mal hochgerechnet. Das sind irgendwie beim Durchschnitt von 10 Liter pro Minute 600 Liter am Tag, 14.000 Liter pro 600 Liter pro Stunde, 14.000 Liter am Tag und 5 Millionen Liter im Jahr. Da kommt ganz schön was zusammen. Ich habe mit Nils, der lernt ja Landschaftsgärtner, drüber gesprochen und der meinte, das sei schon eine recht ordentliche Teilpumpe, die das leistet und das über Jahrzehnte hinweg 24 Stunden am Tag ohne Wartung. Auch die deutsche Sprache steckt voll von unterschiedlichen Ausdrücken und Redewendungen, die was mit dem Herzen zu tun haben. Wir grüßen uns herzlich, wir schenken etwas von Herzen, wir herzen jemanden, gibt auch ein Verb, das ist auch eine Tätigkeit, jemanden zu herzen. Sein Herz hängt an etwas, man hat ein gebrochenes Herz, man kann das Herz im Sturm erobern und das sind alle Ausdrücke, die etwas mit Gefühl zu tun haben, die irgendwie was mit unseren Emotionen machen. Und dann gibt es leider sehr inflationär gebraucht, das Herz auch als Symbol für Liebe und Romantik. Wir kennen das so als gemaltes Symbol in einen Baum reingeritzt, aber leider auch kommerziell genutzt in der Pralinenschachtel, die, wenn ich diese Pralinen schenke, ein besonders liebevolles Geschenk machen soll, in Anführungsstrichen, oder schlimmstenfalls bis zum Gebrauch im Rotlichtviertel. Aber in der Bibel meint das Herz etwas anderes. Der Begriff wird dort überraschend häufig gebraucht, in der Lutherbibel so um die 450 Mal. Aber in der Bibel geht es weniger um das Gefühl, da ist das Herz nicht das Zentrum der Emotion, sondern vielmehr der Intention. Das Herz ist das im Menschen, wo unsere Absichten, unsere Persönlichkeiten drinstecken, das, was uns eigentlich im Kern ausmacht. Und das ist natürlich viel mehr als nur unser Gefühl. Wir sehen das an ganz vielen Stellen in der Bibel. Wir haben heute schon einige Bibelstellen gehört, wo der Begriff Herz gebraucht worden ist. Und ich zitiere einfach mal so aus Psalm 26, da steht, prüfe mich her, erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Gott möge schauen, ob ich es als Mensch ernst meine. Und auch da bin ich als Mensch ganz gemeint und nicht nur meine Emotionen. In Hesekiel 11, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Gott möchte tief in unsere Persönlichkeit hineinwirken, Verhärtung und Verbitterung rausnehmen und ja, uns ein neues Herz geben, unsere Persönlichkeit verändern. Und was ich auch sehr schön finde im alten Lutherdeutsch, Hebräer 13, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Wir wissen, wie schwer der Umgang mit wankelmütigen Menschen ist, die mal so und mal so sind. Jedes Mal, wenn ich ihnen begegne, muss ich erstmal vorsichtig vorfühlen, ob er gut oder schlecht drauf ist oder sie. Wer ein festes Herz hat, das ist etwas ganz Wunderbares. Auch wieder geht es um den ganzen Menschen. Und im Text, um den es heute im Kern geht, Jeremia 31, sagt Gott, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Herz Gottes mit Herz, mit unserem Herz zusammen. Persönlichkeiten, die in engem Kontakt stehen. Wenn das Herz aber in der Bibel meine Persönlichkeit und meine Absichten und mich selbst ausmacht, wer oder was bestimmt dann mein Herz? Bin ich fremdbestimmt von äußeren Einflüssen? Bin ich selbstbestimmt oder etwas Drittes? Und diese Frage stellt sich eigentlich schon von Kindheit an. Wir merken das bei ganz kleinen Kindern, da ist das extrem. Die sind zum einen sehr selbstbestimmt. Wenn sie Hunger haben, dann schreien sie das laut raus und sagen, ich habe Hunger oder ich bin schlecht gelaunt oder zu kalt oder zu heiß oder ich muss mal. Und auf der anderen Seite haben die noch sehr wenig Einfluss auf ihr Leben, weil ihre Eltern bringen sie von A nach B und bestimmen ihren Alltag weitgehend. Und wir alle sind natürlich im gewissen Umfang fremdbestimmt. Das war schon im alten Israel so, angefangen bei Naturereignissen, wirtschaftliche Zwänge, es gab die Einflüsse durch die unterschiedlichen Götzen und Idole, denen das Volk Israel nachgelaufen ist. Herrscher und Regierungen beeinflussen uns, indem sie Gesetze machen. Wir merken das jetzt mit Corona-Zeiten ganz deutlich. Das sind ganz viele Fremdeinflüsse. Aber es geht auch in unsere Familien, in Traditionen. Meine Eltern, meine Kinder, all das bestimmt mich im gewissen Umfang. Kultur, Gesellschaft, Mode, Schönheitsideale. Im alten Israel waren das hauptsächlich erstmal die ganz massiven Eingriffe durch die Natur. Dürre und Regen war entscheidend für Israel, entschied darüber, ob man überlebte oder nicht, ob man Hunger musste oder Überfluss hatte. Heuschrecken, Plagen gab es. Es gab aber auch andere extreme Formen der Fremdbestimmung. Versklavung durch Überschuldung. Viele Menschen mussten sich selbst verkaufen, um ihre Schulden abzubezahlen. Oder durch fremde Völker. Eine Vielzahl von Kulten bestimmte das Volk. Immer wieder liefen sie den Götzen wie Baal und Aschera nach. Es wurden Sterne verehrt. Die Ägypter hatten eigene Götter. All das fand Verbreitung. Und über solche Dinge wie Berufswahl oder freie Partnerwahl musste man damals sicherlich noch gar nicht reden. Das war alles vorher fest ausgemacht oder wurde zumindest von anderen Menschen bestimmt. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Und trotzdem sind wir immer noch fremdbestimmt. Menschen unterwerfen sich dem Diktat der Mode, das ist so ein Begriff. Gut, ich bin da jetzt nicht so von betroffen, aber tatsächlich leiden viele junge Menschen unter den sogenannten Schönheitsidealen, die über Werbung und soziale Medien geprägt werden. Und wenn man sich selber dann betrachtet, merkt man irgendwie, boah, so sehe ich nicht aus, das bin ich jetzt nicht so. Und es bestimmt einen, es verändert einen und man leidet darunter. Und die modernsten Formen der Fremdbestimmung funktionieren noch viel, ich sag mal, leiser und subtiler. Durch die sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram werden wir geprägt. Viele Menschen konsumieren die viele Male am Tag und vergessen dabei, dass diese Medien gar keinen Anspruch auf objektive Berichterstattung haben. Die internen Mechanismen sind so programmiert, dass Meinungen oder Ideen, denen man einmal folgt, automatisch immer weiter verstärkt werden. Und das geht immer einseitig, das heißt, es wird gar nicht auf die unterschiedlichen Aspekte eines Sachverhalts hingewiesen. Und diese Fremdbestimmung ist für viele Menschen kaum wahrnehmbar. Ein Beispiel. Wenn man früher Anhänger einer Verschwörungstheorie war und das erzählte, sagten vermutlich die meisten Menschen im eigenen Freundeskreis, das ist aber ein bisschen komisch. Heutzutage geht man mit dieser Idee in die sozialen Medien und der Algorithmus, das Programm dahinter, das sucht einem automatisch andere Menschen, die genauso denken wie man selber und Beiträge, die auf diese meine Meinung passen. Sodass man am Ende den Eindruck hat, meine vielleicht sehr skurrile eigene Weltanschauung ist weit verbreitet und eigentlich sind die anderen alle komisch und nur der kleine Kreis von Menschen, mit denen ich zusammen bin, da gibt's ja doch mehr von, als ich dachte, die haben recht. Und welche skurrilen und manchmal auch tragischen Folgen das haben kann, zeigt eine Meldung vom Februar diesen Jahres. Der Amerikaner Matt Mike Hughes, ein überzeugter Anhänger der sogenannten Flat Earth Theorie, also der Theorie, dass die Erde gar nicht rund ist, sondern eine Scheibe, wollte diese Theorie mit einer selbstgebauten Rakete beweisen, in den Weltraum fliegen, ein Foto von der Erde machen und damit zeigen, hier, das ist gar keine Kugel. Ja, und wie wenig überraschend ist das Ganze tragisch geendet. Er starb im Alter von 64 Jahren bei diesem Versuch, als seine Rakete abstürzte. Das ist halt doch nicht so ganz einfach, ein Raumschiff selber zu bauen. Auf der anderen Seite leben wir seit rund 70 Jahren im Zeitalter der zunehmenden Selbstbestimmung und Befreiung. Ich muss noch ein bisschen schmunzeln, anekdotisch. Mein Vater erzählte mir, wie seine Berufswahl Ende der 50er Jahre aussah. Er war damals 14, hatte die Volksschule abgeschlossen und brauchte nun eine Ausbildung. Und das lief so ab, dass mein Großvater Fritz zu einem Onkel Hermann, der war bei uns in der Familie wohl jemand, der viel Einfluss hatte, ging und fragte, was machen wir denn jetzt? Und Onkel Hermann sagte, lass den jungen Mann Drucker werden, die werden immer gut bezahlt. So, und damit war die Berufswahl meines Vaters abgeschlossen. Ich glaube, meine Kinder wären da nicht so begeistert, wenn ich das heutzutage so handhaben würde. Und sie würden es einfach auch nicht akzeptieren. Wir haben in den letzten 70 Jahren ganz viel Befreiung erlebt. Das Thema Partnerwahl, da mischt sich heute die Familie nicht mehr ein. Wir genießen Reisefreiheit, wir genießen, jetzt mal abgesehen von Corona, da hoffen wir, dass das bald wieder vorbei ist, wir genießen die freie Wahl des Wohn- und Arbeitsortes, wir haben irgendwie in den 70ern eine sexuelle Revolution hinter uns gebracht und immer freier, immer selbstbestimmter. Und ich bin der Letzte, der diese Freiheiten wieder einschränken möchte. Aber wenn ich als Beobachter in die Gesellschaft gucke, sehe ich nicht, dass die Menschen dadurch glücklicher geworden sind. Die einfache Formel, immer freier, immer glücklicher, scheint irgendwie nicht aufzugehen. Beziehungen sind nicht automatisch besser, wenn ich mir meinen Partner selber aussuche. Wie gesagt, ich möchte das gar nicht einschränken oder zurückdrehen, aber ich glaube, dass es sich viele Menschen damit zu einfach machen. Und das Problem ist gar nicht so neu. Der Theologe Paul Tillich, das war Anfang dieses Jahrhunderts ein relativ bekannter Theologe, der 1933 von den Nationalsozialisten als Professor in Frankfurt abgesetzt wurde und dann in die USA emigriert ist. Der hat das so ein bisschen in wissenschaftliche Worte gepackt. Der hat gesagt, es gibt einmal die Heteronomie, das ist die Fremdbestimmtheit, und es gibt die Autonomie, das ist die Selbstbestimmtheit, und beides ist nicht perfekt. Aber es gibt einen dritten Weg daraus, und das hat er Theonomie genannt, die Bestimmung durch Gott. Er sagt, die freiwillig gewählte Fremdbestimmung durch Gott, das Akzeptieren und sich zu eigen machen seiner guten Regeln und Leitplanken und die Führung durch Gott, das führt zum Erblühen des Herzens. Die Beziehung zu Gott entwickelt sich zu einer Quelle der persönlichen Kraft und Geborgenheit. Wenn wir unser Herz, unser Innerstes in Gottes Hand geben, dann gewinnen wir damit alle Freiheiten, die wir als Mensch zum Leben brauchen. Jetzt sind wir ganz schön weit weg von Jeremia und dem eigentlichen Bibeltext, scheinbar. Aber genau der Konflikt, den ich eben beschrieben habe, zu merken, dass Selbstbestimmtsein, alles selber entscheiden, an Gott vorbei, und auf der anderen Seite das Fremdbestimmtsein, das hat auch das Volk Israel in große Probleme gebracht. Und genau das war der Auftrag Jeremias in seinem ganzen Leben, seine Mission als Prophet, zu sagen, ihr lauft in die Irre, das geht schief. Gott hatte mit dem Volk Israel, mit den 10 Geboten, als Kern einer freiwilligen göttlichen Fremdbestimmung, möchte ich das mal nennen, ein einzigartiges Angebot gemacht. Der Bund mit Gott als Grundlage einer gesunden Beziehung zu Gott und seinen Mitmenschen, die Basis für einen liebevollen und wertschätzenden Umgang miteinander und der Garant für juristische und soziale Gerechtigkeit. Aber das Volk scheiterte immer wieder an beiden Fronten. Auf der einen Seite wollte man Gottes Spielregeln im Umgang miteinander nicht akzeptieren, weil man das als einschränkend empfand. Und das sehen wir daran, dass Jeremia in Kapitel 5 die soziale Ungerechtigkeit im Israel anprangert. Der sagt in Kapitel 5, Vers 23, aber dieses Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig, gehen ihre Wege, sprechen niemals in ihrem Herzen, lass uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und die Ernte treulich und jährlich gewährt. Eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Man findet unter meinem Volk Frevler, die Leuten nachstellen und Fallen zu richten, um sie zu fangen, wie es die Vogelfänger tun. Ihre Häuser sind voller Tücke, wie ein Vogelbauer voller Lockvögel ist. Daher sind sie groß und reich geworden, und Luther schreibt hier recht derbe, fett und feist. Sie gingen mit bösen Dingen um, sie hielten kein Recht. Der weisen Sachen führten sie nicht zum Erfolg und halfen den Armen nicht zum Recht. Jeremia prangert hier an, dass die Menschen einfach aus egoistischen, geld- und machtgierigen Motiven handeln und sich nicht an Gottes Gebote handeln. Und er sagt, das führt dazu, dass das Gute, was Gott euch eigentlich verheißen hat, nicht bei euch ankommt. Das eigene Streben nach Gewinn und Macht waren einfach wichtiger als Gottes Gesetz. Auf der anderen Seite merkte Israel auch, dass sie alleine irgendwie nicht klarkamen. Und statt sich wieder in Gottes Hand zu begeben, begeben sie sich immer wieder in auch eine zweifelhafte Fremdbestimmung. Auch das steht an vielen Stellen im Jeremia geschrieben, wie sie auf allen Hügeln den Götzen nachlaufen und versuchen in Zeiten von Not und Bedrohung durch fragwürdige politische Bündnisse militärische Macht und Stärke zu gewinnen, um so Feinden von außen trotzen zu können. Am Ende gipfelt das darin, dass Jeremia die Unheilsbotschaft verkünden muss, von Gottes Gericht sprechen muss und sagt, Israel wird von den Babylonern erobert, die Bevölkerung versklavt und Jerusalem zerstört. Der alte Bund war also offenbar gescheitert. Aber wie konnte das sein? Auch der erste Bund war doch von Gott gegeben und nicht von Menschen erdacht. Hatte Gott sich vertan? War das nur ein erster Anlauf? Kein Bund fürs Leben, sondern ein Vertrag mit begrenzter Laufzeit und Kündigungsoption? Jeremia sieht es deutlich anders. Nicht Gott hat es sich anders überlegt. Er steht unverbrüchlich zu seinem Wort und rückt nicht einen Deut von seinen Verheißungen ab. Der alte Bund ist einseitig von den Menschen gebrochen worden. Menschen, die lieber selbstbestimmt nach ihren eigenen Regeln, dem Gesetz der Stärkeren oder ich nehme einfach das, was ich haben möchte, lebten wollten. Oder sich statt von Gott lieber von falschen Göttern und fremden Herrschern bestimmen wollten. Aus der Beziehung zum lebendigen Gott, diesem Modell, was Gott eigentlich vor Augen hatte, war eine Sammlung von Gesetzen auf alten Steintafeln geworden, an die man sich halten konnte oder auch nicht. Schon damals war das sicherlich ein Spruch, so Regeln sind dazu da, um damit sie gebrochen werden. Israel war nicht mehr Gottes Volk und Gott war leider nicht mehr der Gott Israels. Aber selbst hier, mitten im Untergang, Jeremia befindet sich, als er diese Worte in Vers 31 sagt, vermutlich gerade in einer Art Gefängnis, in einer Stadt, die von einer Übermacht belagert wird und dem Untergang geweiht ist, darf er die gute Botschaft verkünden. Gott verheißt einen neuen Bund, der grundsätzlich anders sein wird als der alte. Und so spricht er in dem Kerntext der heutigen Predigt, so spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner braucht zu seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Was für eine Zusage, was für eine Veränderung. Gott schreibt sein Gesetz nicht mehr auf Steintafeln, sondern mitten in unser Herz rein. In den Sitz unserer Persönlichkeit. Unser Willen kann eins werden mit Gottes Willen. Ich möchte das mit einem Bild verdeutlichen. Der alte Bund war wie eine Karte für das Volk Israel, in der eingezeichnet ist, wie man sicher ein bestimmtes Ziel erreicht. Auch mit einer Karte kann ich mich in einer fremden Stadt orientieren, aber ich muss sie sinnvoll lesen können. Ich muss wissen, was die Zeichen und Symbole bedeuten, und ich muss genau wissen, wo ich bin, weil sonst weiß ich gar nicht, wo ich mich orientieren soll auf der Karte. Ich habe das Bild des Touristen vor Augen, wir alle kennen das, der ratlos mit dem Stadtplan in der Hand an der Straßenecke steht und den Einheimischen bittet, ihm doch zu zeigen, wo es lang geht. Im alten Bund waren es die Priester und Propheten, die diese Rolle übernehmen sollten und dem Volk immer wieder aufzeigen sollten, wo man sich gerade befand und wie es mit Blick auf die Karte Gottes Gesetz weitergeht. Der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund ist vielleicht ein bisschen so wie die Weiterentwicklung vom Stadtplan zum Navigationsgerät. Ist das Ziel erst einmal eingegeben, leitet es mich sicher durch den Verkehr, umfährt Staus und sagt mir, wann ich voraussichtlich ankommen werde. Mein Auto erinnert mich sogar daran, dass ich nach 2 Stunden Fahrt mal eine Pause einlege und führt mich nach Bedarf auch zu Raststätten, Tankstellen und Hotels. Und egal wie oft ich trotz seiner Führung falsch abbiege, es hat unendlich viel Geduld. Wenn Gott seinen Willen in unser Herz schreibt, dann haben wir damit ein einzigartiges Orientierungssystem, das immer online ist, was immer im direkten Kontakt mit Gott steht. Und er wirkt direkt in unser Herz rein. Wir wissen heute, dass die Prophetie Jeremias sich mit Jesus Christus erfüllt hat und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir dürfen in Jesus die verheißene Vergebung erfahren, und mit dem Wirken des Heiligen Geistes haben wir eine direkte Verbindung zu Gott. Es bedarf keines Priesters und keines Besuchs im Tempel mehr, um mit Gott in Kontakt zu treten. Ich darf mein Herz direkt von Gott prägen und bestimmen lassen. Was für ein Vorrecht gegenüber dem Zustand im alten Israel. Anstelle des Gesetzes ist die lebendige Beziehung zum dreieinigen Gott getreten. Für uns heute ist das irgendwie schon fast ein bisschen selbstverständlich geworden, gerade als Christen in der Gemeinde. Wenn wir zusammen sind, zum Beispiel in Hauskreisen, dann machen wir natürlich Gebetsgemeinschaften und sprechen direkt zu Gott, schütten ihm unser Herz aus, bitten ihn um Hilfe, geben ihm Lob und Dank. Wir hören auf das Reden Gottes, wir lesen selber in der Bibel, wir legen sein Wort aus und schon die Kleinen dürfen wissen, dass Gott sie lieb hat. Ich kriege das immer so ein bisschen über meine Frau aus dem Kindergottesdienst mit, wenn dann die Kleinen sagen, oh, Gott ist sogar stärker als mein Papa und stärker als sein Haus. Das war so ein nettes Zitat, oder? Das ist schon da. Die wissen schon, haben schon einen kleinen Eindruck von Gott und in ihren kleinen Herzen lebt es schon. Aber auch heute stehen wir, obwohl wir all das haben, ständig in der Gefahr, den Bund mit Gott wieder zu verlassen. Auf der einen Seite glauben wir, und da meine ich mich selber auch mit, immer wieder es besser zu wissen als Gott. In einzelnen Entscheidungen denke ich gar nicht dran, sondern irgendwie entscheide das einfach mal. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch gewohnte Abhängigkeiten und Dinge, an denen unser Herz hängt und die wir ungern verlassen, weil sie auch eine scheinbare Sicherheit geben. Veränderung und Ungewissheit, wie jetzt zu Zeiten von Corona, sind auch mit dem Herz in Gottes Hand nicht immer einfach. Ich möchte euch daraus herausfordern. Ich möchte herausfordern, immer wieder, jeden Tag, jeden Morgen neu, jede Entscheidung im Lichte Gottes zu beleuchten. Es ist ein Unterschied, ob ich den Tag, also so geht mir das persönlich, ob ich den Tag morgens mit einem Gebet anfange und wenn es nur ist, in die Losungen zu schauen und zu sagen, ich gehe in diesen Tag mit dir, Gott, und ich möchte dich in meinem Herzen haben. Oder ob ich einfach so reinstolpere und vielleicht gleich schon auf der Autobahn auf dem Weg zur Arbeit das erste Mal Stress und Stau habe. Bei den kleinen Entscheidungen im Alltag genauso wie bei den großen. Immer wieder sich das bewusst machen und zu fragen, ich stimme das mit Gott ab, ich mache es mit ihm zusammen. Neue Fragestellungen, wie ich jetzt zum Beispiel im Lockdown meine Freizeit verbringe. Wie viel Netflix oder wie viel Fernsehen tut meiner Seele gut? Wer benötigt meine Hilfe? Oder sollte ich vielleicht selber um Hilfe bitten? Sitze ich alleine und fühle mich verlassen? Dann fragt, beantwortet diese Fragen bewusst für euch und vor Gott und lasst euch nicht einfach fremdbestimmen. Wir werden vermutlich immer wieder versagen und in alte Gewohnheiten verfallen. Aber wie mein Navi-System unendliche Geduld hat, an der nächsten Gelegenheit bitte wenden, wird auch Gott nicht müde, uns aus den zahllosen Sackgassen unseres Lebens wieder rauszulotsen, wenn wir ihm die Führung überlassen. Jeremia hätte rein menschlich betrachtet auch allen Grund gehabt, sich rechtzeitig aus dem Staub zu machen, der Vernichtung Jerusalems zu entgehen und sich irgendwo ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Jeremia wusste aber, wer in seinem Herzen das Sagen hat und worauf er seine Hoffnung setzt, auf Gott. Und das wünsche ich uns auch für die nächsten Tage und Wochen. Amen.
Wir wollen aufstehen und uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden, der all unser Denken übersteigt. Amen. Ihr könnt jetzt stehen bleiben. Es gibt noch ein Lied als Rausschmeißer, hat Susanne das genannt. Stehen bleiben oder hinsetzen, wie ihr möchtet. Ein Lied als Rausschmeißer und vielen Dank nochmal. Eine gute Woche und Gottes Segen.